Wir reden ja hier ganz viel über IT-Security und Möglichkeiten, um sich bestmöglich vorzubereiten, um seine Systeme abzusichern. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, was ist eigentlich, wenn es dann wirklich mal passiert ist und eure Umgebung verschlüsselt worden ist? Wie kriegt ihr eure Leute wieder ans Arbeiten und was könnt ihr dagegen schon auch präventiv machen? Darum geht's heute bei uns. Viel Spaß in Folge 66 von Bluescreen, eurem Tech-Podcast.
Bluescreen, der Tech-Podcast.
Ja, und ihr habt es gerade schon gehört, heute geht's um Präventivmaßnahmen und ich freue mich ganz wahnsinnig, dass ich euch unseren Gast heute hier vorstellen kann. Ich habe mir nämlich Verstärkung geholt von jemandem, der sich da bestens mit auskennt, und zwar ist das unser Peter Dittmar, den wir heute zu Gast haben. Und ich würde sagen, Peter, stell dich doch einfach mal kurz vor.
Ja, hallo, mein Name ist Peter Dittmar, ich bin der technische Geschäftsführer der Firma Macrofactory in Karlsruhe. Wir sind ein IT-Beratungsunternehmen mit Umsetzungskompetenz und von meiner Person her bin ich seit etwas über 30 Jahren in der IT-Industrie tätig, habe Stationen bei IBM und HP hinter mir, bevor wir unser eigenes Unternehmen gegründet haben, und wir sind heute mit dem Thema IT-Security ja unterwegs und was mache ich, wenn ich einen Angriff hinter mir habe, der dazu geführt hat, dass mein System verschlüsselt wurde.
Genau, vielen Dank dafür. Ich habe euch letztes Jahr auf der ITSA in Nürnberg kennengelernt. Da war es ein glücklicher Zufall, dass mein Geschäftsführer mit einem deiner Kollegen gerade auf dem Kaffee stand. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das klingt wirklich interessant. Und die Frage, was tue ich denn eigentlich, wenn es jetzt wirklich mal geknallt hat, die stellen sich natürlich gerade in 2024 sehr, sehr viele Unternehmen. Die Bedrohung durch Ransomware ist gigantisch, so hoch wie nie. Und viele Unternehmen haben da natürlich auch richtig Sorge. Jetzt könnte man sagen, naja, du hast ja Backups. Ja, Backups sind ganz nett. Backups von meinen Daten, die helfen mir vielleicht dann auch ein Stück weiter, sobald die Forensik die dann freigegeben hat und gesagt hat, da ist nichts mehr drin. Ich kann auch natürlich sagen, ja, ich habe ja auch eine Versicherung, aber auch die Versicherung wird erstmal nicht meine Daten wiederherstellen. Das heißt, wir haben halt erstmal einen Impact, wir haben einen Stillstand, der dann auch unter Umständen zu Konventionalstrafen und natürlich diversen anderen Dingen führen kann, über die wir auch im Podcast hier schon mal gesprochen haben. Was macht denn Macrofactory in diesem Umfeld und wie könnt ihr denn euren Kunden und Unternehmen da zur Seite stehen?
Da wir im Wesentlichen auch Mittelstandsunternehmen betreuen, haben wir natürlich immer wieder den Case gehabt, dass diese Bedrohungslage ständig zunimmt, und wir haben so etwa 1200 Kunden in unserem Portfolio. In den letzten 1,5 Jahren hat es davon in Summe aktuell 19 Stück erwischt, die verschlüsselt wurden. Und die halt, da sie Mittelstand sind, nicht die Kapazitäten haben wie ein Großkonzern, der sich ein Digital Twin daneben stellen kann oder irgendwelche anderen zusätzlichen High-End-Maßnahmen ergreifen kann, auch aus finanziellen Gründen heraus, überlegt, was kann man denn tun, um in unserem Kundenstamm, dem Mittelstand, also vom KMU, also Mittelstand fängt bei uns an, so 50 bis 7.500 Leute, das ist so unsere Definition. Es ist also auch großer Mittelstand dabei oder mittelgroßer Mittelstand. Wie kann man denen denn helfen, schnell wieder ans Arbeiten zu kommen? Einer der Hauptprobleme, wenn sowas passiert, ist einmal, wie überbrücke ich die Zeit, wo alles zum Stillstand gekommen ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann auch wieder einigermaßen was arbeiten kann. Es gibt da Studien von Forrester und auch von Gartner in dem Umfeld, die schon sagen, je nachdem, wo man reinguckt, so ungefähr 4 Wochen dauert das, bis ich wieder irgendwas tun kann. Wir haben auch Kunden, die wirklich 6 Wochen stillgestanden sind, bevor überhaupt wieder irgendwas ging. Und da geht es natürlich im Wesentlichen darum, Sofortmaßnahmen zu ergreifen. Wie kann ich denn schnellstmöglich meine Leute wieder ans Arbeiten bringen, dass sie untereinander kommunizieren können, dass sie E-Mails empfangen können, dass ich E-Mails verschicken können, dass ich meine Lieferanten und auch Kunden informieren kann, dass ich in einer misslichen Situation bin, dass ich in meinem ERP-System jetzt nachsehen kann, ob denn irgendwelche Lieferfristen eingehalten werden müssen, ob irgendwelche Rechnungen zu bezahlen sind und so weiter. Weil all diese Dinge sind ja in dem Moment, wo es passiert, erstmal nicht mehr zugänglich. Und da haben wir halt uns den Kopf zerbrochen, wie können wir denn da vorgehen, um das zu tun. Und da sind wir hergegangen und haben aufgrund unserer Erfahrung und auch weil wir eine Entwicklungsabteilung haben, ein Tool entwickelt, was wir Macro ARS nennen, also Macro Accelerated Recovery Service, der es möglich macht, in einem solchen Vorfall schnell zu reagieren. Und dieser Vorfall führt ja dann dazu, dass überhaupt nichts mehr geht. Also wir können mit dem Macrofactory Accelerated Recovery Service Metadaten aus einem bestehenden Active Directory, also noch vor dem Vorfall, abziehen. Das wird, je nachdem, wie man es einstellt, stündlich gemacht. Das heißt, wenn irgendwelche Veränderungen im Active Directory passieren, wird das Ganze in die Azure Cloud repliziert. Das sind reine Metadaten. Auch in der Azure Cloud läuft der Tenant, der dann diesen Kunden, für den das gemacht wird, gehört. Das ist ein Full Managed Service, der also für den Kunden eigentlich transparent ist. Er muss da selber nichts dran machen. Er kann diesen Service einfach nur nutzen. Und was passiert da? Oder was stellt dieser Service zur Verfügung? Also es wird im Prinzip, wenn es knallt, auf den Knopf gedrückt, dann läuft je nach Größe des Unternehmens zwischen 1,5 bis 6 Stunden die Umgebung in Azure hoch. Und es wird im Prinzip das komplette Active Directory des Kunden, so wie es existiert, mit File Services, mit E-Mail, mit allem, was dazugehört, mit den Credentials der einzelnen der User wiederhergestellt. Allerdings nicht aus einer Kopie des Active Directories mit den Daten, die verseucht sind, sondern eben eine komplett neue Umgebung, wo dann auch keine Daten drin sind. Also was man verstehen muss, ist, zu dem Zeitpunkt sind keine Daten drin, aber ich kann mit meiner E-Mail-Adresse E-Mails empfangen, E-Mails versenden. Ich habe über Azure Virtual Desktop einen Remote Desktop zur Verfügung, den ich sofort in Zugriff nehmen kann, wenn die Umgebung hochgefahren ist. Wo ich zum Beispiel auch auf einem verschlüsselten Notebook, wenn ich einen Bootstick reinstecke mit einem entsprechenden Bootstick, diese AVD-Umgebung hochziehen kann und habe dann Zugriff auf all diese Dinge, die ich da brauche und kann auf diese Art und Weise dann meine Mitarbeiter wieder arbeiten lassen. Also es ist eine ganz wichtige Sache, weil diese Zeitspanne von etwa 4 bis 6 Wochen, wo gar nichts geht, die gibt es dann quasi nicht. Und dann können die Forensiker, entweder der entsprechenden Behörden oder auch der helfenden Unternehmen, die in der Forensik geschult sind, die eigentlichen Systeme, die verseucht sind, untersuchen und auch diese Sachen aus den Systemen wieder rausholen. Und damit gewinnt man also 4 bis 6 Wochen Zeit, wo ich mich dann wirklich auch auf diese Aufgabe erstmal sinnvoll fokussieren kann und nicht mich mit Basisthemen beschäftigen muss, wie kann ich überhaupt wieder irgendjemand ans Arbeiten bringen.
Heißt, es ist also eine Art von Cold Standby, die aber permanent im Sync bleibt und ich kann dann eben in einer sauberen, sicheren Umgebung weiterarbeiten und dann tatsächlich halt mit relativ wenig Ausfallzeit leben. Das ist eine sehr interessante Idee, die ihr da habt und das gefällt mir persönlich auch gut, weil ich sehe selber bei Kunden, die es schon erwischt hat und auch durch meine Tätigkeit fürs BSI, was da einfach für Zeit ins Land zieht. Ja, jetzt populärste Fälle, wir haben es jetzt neulich erst in der Presse gehabt, was da auch dieser Ausfall in Anhalt-Bitterfeld für Kosten verursacht hat und wie lange das gedauert hat. Das war ja die erste digitale, wie nannte sich das, der digitale Notstand, den wir da gehabt haben. Oder jetzt auch noch aktueller das Thema bei Südwestfalen-IT. Sollte auch jedem, glaube ich, so ein bisschen die Augen öffnen, dass das halt nicht mal eben gelöst ist. Und gerade eben auch im Hinblick auf die Schutzziele, der schnelle Wiederanlauf, ist das natürlich schon wirklich Gold wert an der Stelle. Wie sieht's denn aus, wenn ich an meiner Active Directory-Umgebung zum Beispiel eine Entra-Umgebung angekoppelt hatte bis dahin? Also mein Active Directory geht über AD Connect, synchronisiert meine Benutzer, meine Kennwörter, diese ganzen Sachen. Muss ich dann da nochmal Hand anlegen zusätzlich?
Nein, also das ist ein Full-Service, den wir bieten. Das heißt, man zahlt monatlich je nach Größe des Unternehmens ein Fee dafür, dass der Service läuft. Die Einrichtung des Services dauert etwa einen halben Tag maximal, wenn wir alle Informationen haben und danach ist das Thema durch. Das läuft dann. Es wird auch von uns überwacht. Also das heißt, es ist so, dass natürlich immer überprüft wird, ob der Service auch läuft, ob alles richtig funktioniert, damit, wenn tatsächlich der Case eintritt, dass ein entsprechender Unfall passiert, dass dann das System auch tatsächlich das leistet, was es leisten soll. Dazu vielleicht zur Information. Also Unternehmen ist 27001 zertifiziert. Wir betreiben ein Service Center, das auch immer besetzt ist, wo die Kunden uns erreichen können, wo auch solche Vorfälle dann natürlich aufschlagen und dann von uns auch sofort bearbeitet werden, um dann dem Kunden zu helfen. Was ganz wichtig ist, zu wissen, wir können das nicht nachrangig tun. Also wenn es passiert ist, spielen wir das Tool ein und dann machen wir das. Sondern der Kunde muss das vorher schon haben. Ich sage immer, das ist wie wenn man im Auto ein Airbag hat. Der hilft einem auch nur, wenn er eingebaut ist. Wenn man den Unfall hat, es lindert natürlich die schlimmsten Schmerzen. Ein Unfall an sich verhindert es nicht. Aber ich kann halt, wenn ich einen Unfall habe, den Airbag auch nicht hinterher einbauen. Da hilft er mir eigentlich nichts mehr. Und insofern muss ich es vorher gemacht haben. Das ist eine ganz wichtige Aussage an der Stelle.
Ja, aus datenschutztechnischer Sicht ist es natürlich dann auch eine saubere Lösung, weil ihr seid im Grunde genommen Bereitstellender dieser Lösung. Die Daten, hast du gerade selber gesagt, liegen aber in einem eigenen Azure-Abonnement des Kunden. Heißt, ihr habt da auch gar keinen Zugriff drauf auf diese Umgebung und damit ist dann auch der DSGVO an der Stelle Genüge getan, sofern denn natürlich die Daten im Rechenzentrum von Microsoft in Frankfurt liegen oder wenn man sagt, okay, EU-GDPR von mir aus auch noch in Amsterdam und dann funktioniert das. Funktioniert das denn mit mehreren Active Directories in einem größeren Forest auch?
Ja, also das System funktioniert auch in komplexen Umgebungen. Also wenn man zum Beispiel entsprechende Domänen hat, die miteinander verschachtelt sind, Vertrauensstellungen existieren, dann ist natürlich die Anlaufzeit etwas höher, weil diese Skripte und Programme, die da laufen, länger brauchen, um das Ganze dann in der Form abzubilden, in dem Tenant, der bei Azure dann entsteht, oder der ist ja da, aber wird dann die Umgebung halt über die Metadaten 1:1 da drin abgebildet, aber das ist inkludiert. Ja. Was auch passiert ist, werden ja File-Server hochgezogen, da werden die ganzen Freigaben, die Berechtigungen, die Files, die ganzen Folder, alles wird erstellt, aber die sind leer, da ist nichts drin. Logischerweise, weil ansonsten hätte man ja irgendwelche infizierten oder kontaminierten Daten in dem System, was man ja nicht haben will. Es ist auch von der Netzwerkseite her eine entsprechende Sandbox mit dabei, in der man zum Beispiel ein ERP-System im Lesemodus hochfahren kann, um reinzuschauen, oder auch Daten waschen kann, die dann hinterher auch in dieses System eingespielt werden, um dann wieder auf Echtdaten Zugriff zu haben. Es ist aber ganz wichtig, wenn es hochgefahren ist, erstmal leer, da ist nichts drin. Was ich damit tun kann, ist E-Mails verschicken, E-Mails empfangen. Wenn ich zum Beispiel Teams habe, kann ich das genauso nutzen. Also gibt ja Kunden, die nutzen das auch als Telefoniesystem. Also alles, was da hinten dran hängt, lässt sich damit abbilden, vollautomatisch, und entspannt halt an der Stelle, dass man halt wirklich schon was arbeiten kann, ohne dass ich jetzt zum Beispiel irgendwie 2.500 Notebooks beschafft habe, die neu bespiele, dass der Kunde oder die Leute wieder Außendienst oder sonst wo arbeiten kann, sondern da reicht ein ganz normales Gerät, es kann auch ein iPad sein oder ein Android, wo ich halt in diese AVD-Umgebung reinstarte, und dann können meine Mitarbeiter sofort wieder was tun, um sowohl in Richtung Kunde als auch Richtung Lieferanten zu agieren.
Ja. Ja, AVD und das ganze Thema Cloud Computing bietet natürlich heute eine Menge Möglichkeiten, die es halt in der Vergangenheit so nicht gegeben hat. Wer uns hier auf unserem YouTube-Kanal folgt, der hat mit Sicherheit auch dieses Jahr schon die Videos zum Thema Windows 365 von mir gesehen und auch Cloud PC. Wir haben auch vor längerer Zeit schon mal über Azure Virtual Desktop gesprochen, und das ist natürlich schon eine ganz tolle Möglichkeit, weil das halt einfach sofort da ist. Ich brauche lediglich tatsächlich einen Internetzugang und einen Browser und könnte theoretisch auch im Browser direkt mit meinem System weitermachen. Also wirklich eine sehr coole Idee und eine sehr coole Möglichkeit, um sich da an der Stelle abzusichern. Und ich glaube, das sorgt auch, wenn man das dann tatsächlich bei euch bezieht, zu dem, ja, wie soll man sagen, dem Peace of Mind einfach, weil man weiß, ich habe schon viele andere Sachen im Vorhinein getan. Ich habe trotzdem meine Backups, ich habe vielleicht auch Immutable Storages, die halt natürlich dann auch erst nach Freigabe der Forensik wieder angebunden werden. Aber das Wichtige, wo ganz viele natürlich gar nicht drüber nachdenken, wenn das AD tot ist, kann ich mich halt nicht mehr anmelden. Und wenn man dann auch noch sein Setup so hat, dass man mit Roaming Profiles arbeitet, ja, die sind dann auch weg. Das heißt, ich habe vielleicht ein Setup, bei dem kann ich mich gar nicht ohne Domäne anmelden. Der User hat auch kein lokales Konto, mit dem er irgendwas tun könnte. Und das hilft, glaube ich, dann schon wirklich maßgeblich weiter, um dann eben auch in der weitergedachten Kette eben solche Sachen wie Lieferverzüge und so weiter einfach schon von vornherein wegzudenken. Ganz häufig ist es ja auch so, habe ich jetzt letztens erst wieder den Fall gehabt, die Produktion hat weiter produzieren können, die Verwaltung wusste aber nicht, wohin mit der Ware. Das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn ich jetzt sage, ich habe hier vielleicht tatsächlich eine getrennte Umgebung. Meine IoT- und OT-Umgebung, die funktioniert weiter, weil sie halt in sich geschlossen ist. Es hilft mir aber nichts, wenn ich dem LKW nicht sagen kann, du lädst jetzt die und die und die Palette und fährst damit dorthin. Also ist wieder nichts gekonnt. Und da kann man natürlich durch diese Lösung auch sehr gut vorbeugen. Ja, hört sich super an. Und wie gesagt, hat mich auch wirklich stark beeindruckt, als ich das letztes Jahr auf der ITSA gesehen und gehört habe. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das klingt nach einer Lösung, die für mich interessant sein könnte, wie kann man das denn beziehen?
Ja, über unsere Firma. Wir haben natürlich über Macro Factory eine entsprechende Webseite mit einem Shop. Da ist es auch hinterlegt zum Beispiel, wo man dann auch die Preise sieht, also welche Preisstaffeln wir haben. Das ist ja ein Full Managed Service. Das heißt, man zahlt dieses Monatsfee in Anführungszeichen. Es wird monatlich bezahlt und hängt dann von der Größe des Unternehmens ab und läuft halt über uns. Was eine ganz wesentliche Geschichte ist, ist auch nochmal, dass, wie du es gerade gesagt hast, eben AVD und eben auch Windows 365 unterstützt wird. Also es ist nicht nur reines AVD. Also wenn jetzt zum Beispiel einer auch Windows 365 haben will, kann er das auch haben. Das ist also inkludiert in dieser Umgebung. Und was auch nochmal eine ganz wichtige Aussage deinerseits war, viele Umgebungen sind ja entsprechend konfiguriert über Gruppenrichtlinien, über entsprechende Einstellungen, die da gemacht sind im Active Directory, die auch die Benutzerumgebung schon vorkonfigurieren in der Regel, wie der User seine Umgebung vorfindet. All das ist ja über das Einspielen der Metadaten eben auch dieser Gruppenrichtlinien und so weiter dann auch dort gewährleistet. Das heißt also, wenn einer seine AVD-Umgebung hochzieht, hat er im Prinzip schon seine Umgebung, so wie er sie in Anführungszeichen gewohnt ist, nur eben halt in diesem Remote-Desktop und nicht eventuell auf einem lokalen Notebook. Und das ist natürlich extrem hilfreich, weil die Leute dann auch sehr schnell wieder arbeiten können, weil sie in ihrer Umgebung sich wiederfinden. Setzt natürlich voraus, dass das Active Directory des Kunden, der das einsetzt, entsprechend vorkonfiguriert ist. Auch da gibt es natürlich große unterschiedliche Sichten. Wenn es optimal konfiguriert ist, findet der Kunde tatsächlich seine Umgebung so wieder, wie er sie auch braucht.
Ja, hört sich, wie gesagt, super an. Dann werdet ihr auf jeden Fall auch unten in den Shownotes nachher einen entsprechenden Link finden. Da könnt ihr dann mal euch das Ganze angucken. Und ja, wie gesagt, wenn ihr sagt, Mensch, das wäre was für mich, dann bucht das Ganze. Macht auch gerne mal einen Termin mit Macro Factory und lasst euch da vielleicht noch weitere Fragen beantworten. Ich persönlich muss sagen, mir gefällt das ganz gut und ja, werde ich auf jeden Fall so weiterempfehlen. Machen wir mal einen harten Themenwechsel. Jetzt haben wir ja das Jahr der bevorstehenden NIS2-Einführung im Oktober in Deutschland, Netzwerkinformationssicherheitsgesetz. Inwieweit, glaubst du denn, wird eure Lösung da dann auch eine Rolle spielen in Richtung Resilienz? Weil zum einen fordert der Gesetzgeber in Zukunft Dinge, ja, der Bereich der Kritis-Unternehmen wird wesentlich größer. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Thema für Versicherungen. Ich könnte mir vorstellen, dass natürlich eine Lösung wie MakroAI es dort hilfreich ist. Wie bewertest du das denn?
Ja gut, die bevorstehende Einführung von NIS 2 im Oktober diesen Jahres, das heißt Einführung, dann ist es Gesetz auch wahrscheinlich. Also es ist ja noch nicht ganz durch im Bundestag, aber das wird in die Richtung gehen und auch kommen. Das betrifft natürlich, wie du es eben richtig gesagt hast, einen viel größeren Kreis von Unternehmen, als es bisher der Fall war, die zur kritischen Infrastruktur gehören. Und die müssen natürlich auch entsprechende Vorsorge vornehmen, um eben auch diese ganzen Rahmenparameter, die da hinterlegt sind, zu erfüllen. Und wie du eben richtig gesagt hast, ist unsere Lösung sicherlich ein Baustein oder kann ein Baustein sein in einer solchen Strategie, wie ich als Unternehmen mich aufstelle, um eben diesen Maßgaben Genüge zu tun. Und so auch unserer langjährigen Erfahrung heraus ist es ja auch so, dass auch immer wieder feststellen, dass gerade auch der Mittelstand oftmals sagt, naja, wir sind so klein, wir werden nicht angegriffen, das kann ja gar nicht sein, weil wir tauchen ja nirgendwo auf dem Schirm auf. Da sage ich immer, nee, das ist leider nicht mehr so. Es ist nicht so, dass morgens in Nordkorea einer aufsteht und sagt, jetzt heute greifen wir mal den und den an, sondern die suchen halt einfach vollautomatisch über ihre Bots und ihre Mechanismen nach Lücken in den Systemen und wenn sie irgendwo eine Lücke finden, dann gehen sie auch rein, auch wenn das nur ein kleiner Mittelstand ist. Und dann gucken sie sich aber genau an, was das für einer ist. Und dann überlegen sie sich, ist es sinnvoll, den weiter anzugreifen, weil er entsprechend hohe Gewinne hat und so weiter, um dann eben dann auch dort einen größeren Aufwand reinzustecken, um ihn zu hacken. Und wir hatten Kunden, die, sag ich mal, bis zu 8 Monaten vorher waren die da schon drin und haben dann alles vorbereitet, haben sich vorsichtig umgeguckt und haben dann halt auf den Knopf gedrückt. Und gerade das NIS 2, das ist ja eine Vorgabe, die dann da ist, um solche Angriffe zu erschweren und es unmöglich machen. Das Wort verwende ich nie, weil es gibt keine 100%ige Sicherheit. Es ist auch oftmals menschliches Versagen, dass sowas passiert. Man sieht es ja auch Bundeswehr jetzt aktuell mit der Taurus-Thematik, wo die 4 Generäle sich da gegenseitig über Webex gesprochen haben und da wohl ja ein paar kleine Fehler gemacht haben.
Aber da ist jetzt, da habe ich gestern lachen müssen. Also vielleicht, damit ihr es ein bisschen zeitlich einordnen könnt. Wir haben heute den 12.3. die Folge kommt Ende März raus. Ich habe gestern gelesen, in der Berliner Morgenpost, glaube ich, war das, jetzt ist Huawei schuld daran und jetzt muss man Sanktionen gegen China machen. Ich denke mir auch, nee, da kann Huawei nichts dafür, wenn eure Generäle einfach unverschlüsselte und nicht vertrauenswürdige Netzwerke benutzen. Also und noch dazu Webex. Also ich bitte euch, da kann niemand außer den 4 oder 8 Leuten, die da drin waren, irgendwie was dafür. Ja, also genau.
Ja, also das ist auch meine Sicht der Dinge und was ich also bei NIS 2 ja auch schlimm finde, in Anführungszeichen, davon sind ja diese, ich sag mal, Mittelstandsunternehmen, die zur Kritisinfrastruktur jetzt zu dem erweiterten Kreis dazugehören und es sind ja ganz viele, aber die öffentliche Verwaltung und ähnliche Themen sind ja davon ausgenommen, das finde ich den Oberhammer. Also gerade die wären auch sicherlich sinnvoll, aufgestellt, wenn sie sich an diese Maßgabe halten würden. Aber das bedarf dann mit dem Mittelstand beantwortet, dass die das tun dürfen. Also auch da bin ich ein sehr kritischer Beobachter dieser ganzen Thematik. Aber wir tun natürlich hier als Macrofactory unser Bestes, um mit den Dingen, die wir tun können, dem Mittelstand zu helfen, dann auch diese Vorgaben zu erfüllen. Auch um eventuelle Cyberversicherungen abschließen zu können, weil viele Mittelstandsunternehmen sind ja, wenn sie sich um eine solche Versicherung bewerben, gar nicht so aufgestellt, dass sie die auch bekommen, weil man muss natürlich bestimmte Vorgaben schon erfüllen als Mittelstandsunternehmen, um überhaupt an eine Cyberversicherung heranzukommen. Und die heilt ja dann auch nicht alles, sondern die hilft ja nur finanziell, das Schlimmste zu verhüten, aber nicht wirklich den eigentlichen Case zu verhindern, wo ich dann diese Produktions- oder Arbeitsstillstände habe, weil ich ja dann, wie gesagt, gehe nochmal auf die 4 Wochen zurück. Ich muss trotzdem am Ende des Monats die Gehälter meiner Mitarbeiter überweisen, die eventuell 4 Wochen da sitzen und Däumchen drehen und gar nichts machen können. Und wenn man diese ganzen Kosten mal zusammenrechnet, die da auflaufen, dann ist so eine Lösung, wie wir sie anbieten, eigentlich sehr kostengünstig und hilft halt wirklich, das schneller wieder ins Arbeiten zu kommen und sinnvoll die bösen Buben aus dem System rauszuholen.
Ja gut, die Versicherungen haben natürlich ordentlich Federn gelassen die letzten Jahre. Ich habe irgendwo eine Zahl neulich von 130% Erfüllungsgrad gehört. Das heißt, die haben also wirklich Geld dazugelegt. Ja, definitiv ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Was mich so ein bisschen schockiert, neben der Tatsache, dass wahrscheinlich die öffentliche Hand nicht von NIS2 betroffen sein wird, aber das werden wir noch sehen. Wer mir da live dazu folgen möchte, möge sich bei mir mit auf LinkedIn verbinden, weil da gibt's momentan ungefähr mehrmals die Woche irgendeinen Rage-Post von mir zu dem Thema. Was noch viel interessanter ist, finde ich, ist, wie wenig Mittelständler eigentlich dieses Thema NIS2 auf dem Radar haben. Also ich habe mich letztens auch mit jemandem unterhalten, das ist eine kleine Brauerei, und sage ich so und so, und wie sieht denn eure Planung aus? Und ja, so und so. Und sage ich, das ist aber schon ein bisschen wenig, oder? Weil ihr seid ja dann auch kritisch. Hä, wieso sind wir kritisch? Sage ich, Lebensmittelproduktion, das ist auch ab dem Inkrafttreten im Oktober dann ein Thema, wo ihr unter Kritis fallt. Und das ist irgendwie in den Köpfen noch gar nicht angekommen. Also größerer Mittelstand, bei denen brauche ich das gar nicht mehr erzählen. Die wissen das, die bereiten sich darauf vor. Aber gerade so die kleineren Betriebe, wie du gerade gesagt hast, so mir passiert schon nichts, ich bin ja nur eine kleine Firma. Diese Aussage ist der kleine Bruder von, was wollen die denn mit meinen Daten? Was man so oft im privaten Umfeld immer noch leider hört. Und da, die müssen sich da auf jeden Fall auch mit beschäftigen, ne?
Ja. Definitiv.
Ja. Es ist spannend. Also ich bin mal wirklich gespannt, was dann in der Folge passiert. Ich glaube, viele werden auch das so sehen, die sagen, wie bei der DSGVO, da ist ja auch nichts passiert.
Ja, also das hören wir auch. Und ich hatte neulich, weil ich bin ja auch im Senat der Wirtschaft als Senator tätig, da treffe ich natürlich sehr viele Mittelstandsunternehmer, die Geschäftsführer oder Vorstände sind. Und wenn ich mich mit denen über diese Themen unterhalte, ich bin da auch in der Digitalisierungskommission mit drin, dann ist es doch immer wieder verblüffend, die dann zu mir sagen, du Peter, ich will das gar nicht hören. Also da kriege ich schlechte Laune, wenn ich mir das anhöre, was du mir da erzählst. Und da sage ich dann immer, naja, wenn du irgendwo eine Hautveränderung am Bauch hast, das ignorierst du auch oder gehst du dann zum Arzt und lässt mal gucken, was das vielleicht sein könnte. Also in der Regel gehen die Leute dann zum Arzt und da sage ich, wenn ihr doch wisst, dass ihr im Prinzip in einer schwierigen Situation seid mit eurer IT, dann lasst euch doch helfen von Leuten, die sich damit auskennen, damit ihr auch die Vorgaben erfüllt. Und aber was viel wichtiger ist, damit ihr eigentlich auch ruhiger schlafen könnt und sicherer seid in eurer Umgebung, damit ihr auch in eigentlichen Geschäften etwas weniger sorgenvoll folgen könnt, ohne dass jetzt jeden Tag ihr damit rechnen müsst, zerlegt zu werden von irgendwelchen Ransomware-Attacken oder anderen Themen, die da kommen.
Ja, oft ist es halt so, hätte ich es doch nicht gewusst. Das höre ich oft nach einem Audit, wenn ich dann fertig bin und dann so einen 80 bis 100 Seiten-Katalog ablege mit Dingen, die mir aufgefallen sind. Dann heißt es, ja, jetzt müssen wir uns drum kümmern, weil hätte ich es vorher nicht gewusst, dann hätte ich ja zumindest mich noch auf dieses Unwissen rausreden können. Und ich denke mir auch immer, ja, aber sei doch froh. Also wenn ich zum TÜV fahre, der TÜV-Prüfer, dem ist das wurscht. Wenn ich da mit abgefahrenen Reifen komme, dann ist die Plakette halt weg. Und ähnlich ist es auch mit allem, was der Gesetzgeber und die Versicherungen tun. Weil im schlimmsten Fall kriege ich zwar eine Versicherung, aber im Nachhinein wird dann auf forensischen Daten basierend gesagt und bewiesen, das wäre zu vermeiden gewesen. Und dann habe ich nicht nur für eine Versicherung Geld bezahlt, sondern die Versicherung gibt mir auch kein Geld zurück. Also das ist relativ kurz gedacht und spiegelt aber leider auch so ein bisschen das Mindset zur Digitalisierung in Deutschland häufig wieder. Naja.
Ja, das ist auch unsere Erkenntnis, die wir da immer wieder feststellen müssen. Wir haben zum Beispiel auch vielleicht hier an der Stelle kurz erwähnt, über die Mission Top 5 einen sogenannten Security Cube erstellt, auch unterstützt vom Senat der Wirtschaft als Schirmherr. Das ist im Prinzip eine Webseite, wo ich über 50 Fragen in einer mehrdimensionalen Metrik, auch ich sag mal Vorstands- oder Geschäftsführerkompatibel, wenn ich die beantworte, habe prozentual in den Bereichen rausfinde, wie stelle ich mich denn security-mäßig auf. Das versuchen wir momentan auch in der Politik unterzubringen, beim BSI, beim Datenschutzbeauftragten und so weiter. Ist kostenlos für Mittelstandsunternehmen und vor allen Dingen auch für den Senat. Erschreckend ist, dass die Leute das auch nicht machen wollen. Also wir müssen also große Aufwände aufwenden, um sie dazu zu überreden, das doch mal zu machen, weil die wollen das gar nicht wissen, wo sie stehen. Und wo dann die größten Lücken sind, sind vor allen Dingen auch im Abbilden von Notfallplänen, dass man auch weiß, was man hinterher tut. Also dass man sich quasi schon darauf vorbereitet, wenn sowas eintritt. Wie gehe ich vor? Wen rufe ich an? Wo ist mein Notfallplan? Der sollte idealerweise an der Stelle sogar ausgedruckt irgendwo vorliegen, weil man eventuell an ein System gar nicht mehr rankommt. Also das sind so Dinge, die mich dann immer wieder erschrecken, wie wenig Aufmerksamkeit das bekommt. Und wenn man dann schon solche intelligenten Werkzeuge zur Verfügung stellt, die sogar Spaß machen, wenn man sie benutzt, ist mir nicht eingängig, warum man das nicht tut oder warum man das nur sehr widerwillig tut, so möchte ich das mal sagen.
Naja, aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet ist das halt so immer das Thema, wie viel Geld verdiene ich damit denn mehr? Ja, und wenn ich heute auch sage, wir haben eben auch zu unseren Audits Maßnahmenkataloge, das ganze Thema BCM und so weiter, das kostet halt wahnsinnig viel Zeit. Du machst ganz viel Papier, digitales Papier, vielleicht auch echtes Papier und dann ist aber nichts passiert. Also das ist so diese Denkweise, du hast mit dem Airbag vorhin einfach ein schönes Beispiel genutzt schon, was ich auch immer wieder an der Stelle nehme. Und du machst halt dir eine Menge Arbeit, gibst Geld aus, damit im Fall der Fälle dann hoffentlich was funktioniert, weil nur, das ist ja dann der nächste Schritt, ich muss es ja auch mal testen. Ich muss das ja auch auf den Prüfstand stellen. Mhm. Und naja, das ist halt, wie gesagt, das ist das große Problem, was wir hier in unserem Land aktuell so haben. Aber da mal auch ein bisschen in die Richtung der Glaskugel rüber gelinst. Was glaubst du denn, wie geht denn das weiter? Was wird sich denn in den nächsten Jahren da verändern? Also was sich verändern muss, glaube ich, da sind wir uns einig. Aber was glaubst du, wird denn tatsächlich passieren am Wirtschaftsstandort Deutschland in Richtung Digitalisierung, IT-Security?
Ja gut, aus meiner Sicht ist es so, dass bedingt durch das immer wiederkehrende und wiederholende schon eine gewisse Umsetzung erfolgen wird aus meiner Sicht, also einmal durch NIS2 und aber auch durch die Einsicht, dass man da was tun muss. Es ist ja auch so, wenn man sich mal umguckt, hat sich ja auch in den letzten Jahren ziemlich viel verändert zu vorher. Erst hatte man die Pandemiephase, wo alles etwas durchgeschüttelt wurde und schwierig wurde. Dann kamen geopolitische Herausforderungen dazu und der Krieg in der Ukraine, die ganzen Spannungen, die überall stattfinden im Nahen Osten, wenn man sich jetzt mal China und Taiwan anguckt und auch wie wir uns aufstellen müssen als Exportnation, die ja jahrzehntelang also ihren wirtschaftlichen Erfolg darauf gründet, dass wir exportieren können und unsere Waren und Dienstleistungen in die ganze Welt verkaufen. Und natürlich auch sehr viele Neider haben an der Stelle, die sagen, naja, das können wir besser, den Markt nehmen wir hinweg. Es gibt ja auch ganz viele Mittelständler, die total international aufgestellt sind, die Niederlassungen in der ganzen Welt haben und da auch entsprechend sich schützen müssen und aufstellen müssen, dass sie nach wie vor mit den Leistungen, die sie erbringen und auch mit dem Wissen, was sie haben, letztendlich Mehrwert generieren und dadurch Geld verdienen, was auch hier unserem Wirtschaftsstandort in Deutschland zugutekommt und für uns sehr, sehr wichtig ist. Was aus meiner Sicht auch ein ganz wesentlicher Faktor ist, wenn man da so ein bisschen in die Glaskugel guckt, dadurch, dass unsere Gesellschaft immer älter wird, also ich gehöre selber zu den geburtenstarken Jahrgängen, Anfang der 60er Jahre, die gehen jetzt in den nächsten Jahren alle aus dem Arbeitsleben raus. Das sind etwa 7 Millionen Menschen bis 2032. Die werden alle keine Einkommensteuer mehr bezahlen, die werden in die Rente gehen oder in irgendwelche anderen Ruhestandsregelungen. Und auch deren Produktivität geht weg, als auch deren Erfahrungswissen und auch Expertenwissen. Das heißt, wenn man das mal von der Menge der arbeitenden Personen in Deutschland abzieht, dann sind da einfach 7 Millionen, die da weg sind. Und die müssen ja irgendwie ersetzt werden, um die Schaffenskraft oder Wertschöpfung wieder in der Richtung zu halten, wie sie aktuell ist, weil auch unser Staat ja auch sehr viele Steuern braucht, um all das bezahlen zu können. Muss die Wirtschaft natürlich auch sehr stark sein und sich entsprechende Methoden aneignen, um ihre Produktivität, die ja oftmals schon, ich sag mal, ausgereizt ist, also mit all den Verfahren, die wir so angewendet haben in den letzten Jahrzehnten, an der Stelle dann was Neues überlegen müssen. Und das können wir ja nicht ad hoc, wenn das dann eintritt, machen, sondern da muss man ja kontinuierlich Gedanken drüber machen. Das ist auch so was, was mich umtreibt. Ja, wie gehen wir denn da vor hier in Deutschland? Wir haben hier in Deutschland als die zweitniedrigsten Arbeitszeiten weltweit. Die Belgier arbeiten noch ein bisschen weniger als wir, aber alle anderen arbeiten mehr als wir. Das heißt, wir werden uns darauf einstellen müssen, wieder mehr zu arbeiten oder produktiver zu arbeiten, wenn wir den Standard halten wollen. Und wir müssen natürlich auch gucken, dass wir moderne Techniken einsetzen oder moderne Technik einsetzen. Ich will jetzt das Buzzword AI oder KI gar nicht anwenden, aber das wird sicherlich auch helfen, wenn man das richtig macht, die ein oder andere Produktivität zu verbessern und zu erhöhen. Viele sehen es ja als Jobkiller an. Ja, es werden sicherlich Arbeitsplätze deswegen wegfallen, aber an anderer Stelle werden wieder auch neue entstehen und diejenigen, die da sind, werden auch produktiver werden aus meiner Sicht. Also ich sehe es eher positiv als negativ und ja, bin eigentlich Optimist grundsätzlich mal, dass wir es auch in Deutschland hinbekommen und schaffen. Und es gibt ja auch neben dem viel Negativen, was immer gesagt wird, auch was, was mich immer ärgert. Ich meine, die Clickrates in den entsprechenden Portalen mit Nachrichten und so weiter, die kommen natürlich daher, indem man irgendeine Katastrophenmeldung schickt. Oh Gott, da ist wieder das passiert. Ups, da ist das auch noch passiert. Ist ja ganz schlimm. Wäre schön, wenn man ab und zu auch mal positive Nachrichten hört, weil es gibt auch ganz viele positive Geschichten, auch in der deutschen Wirtschaft, wo viele Dinge sehr gut vorangehen, sehr viel getan wird. In der Entwicklung, in der Forschung. Wir hier in Karlsruhe sind ja hier auch ein Standort mit dem KIT, also mit der Universität, die sehr gut aufgestellt ist, wo auch immer wieder Innovationen hervorbringen, Fraunhofer-Institute und wie sie alle heißen, schaffen immer neue Dinge heran, die auch in der Wirtschaft Impact nach vorne haben und uns helfen, hier voranzukommen. Ein guter Freund von mir, der ist der CEO von der Firma Cellcentric in Kirchheim Tech. Die bauen die ganzen Brennstoffzellen für die LKWs, eine riesen Zukunftstechnologie, die da uns nach vorne bringt. Und wenn wir das in Deutschland richtig machen und richtig aufgestellt sind, dann glaube ich, dass uns das in Summe hilft. Und auch weltweit hilft, um nach vorne zu kommen. Also für mich ist es ein Plädoyer, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern die Ärmel hochzukrempeln, junge Leute zu motivieren, Dinge nach vorne zu bringen, ob Männlein oder Weiblein oder was auch immer, um, ja, ich sag mal, den wirtschaftlichen Erfolg zu generieren. Und was ich immer sage, Arbeit kann auch Spaß machen. Also wenn man Dinge tut, die einem Freude bereiten, wo man Spaß dran hat, dann geht man natürlich dann nochmal mit mehr Elan an die Sachen ran. Und da bin ich einfach positiv und ich glaube, dass das gut nach vorne geht. Also die nächsten 5 Jahre werden in Deutschland auch viele positive Entwicklungen nach vorne bringen.
Herzlichen Dank dafür. Damit hast du das letzte Wort im Prinzip mir schon vorweggenommen, nachdem ich gerne immer am Ende der Folge frage, weil ich glaube, da kann man nichts hinzufügen. Ich gehe da komplett mit. Und bin auch der Meinung, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland durchaus auch sehr viele positive Dinge hervorbringt. Und ja, dann würde ich sagen, mit Blick auf die Uhr, herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, für uns hier ein Interview zu geben. Deine Lösung werde ich auf jeden Fall unten mit verlinken. Wenn du mir dann noch den Link für diesen Fragenkatalog zur Verfügung stellst, im Nachgang werde ich den natürlich auch gerne noch mit einbauen. Und ja, wenn ihr jetzt gesagt habt, das war eine coole Folge, ich hätte aber da noch eine Meinung oder eine Frage dazu, dann meldet euch gerne natürlich wie immer bei mir. Die Kontaktdaten von mir findet ihr genauso wie die Kontaktdaten von Peter. Das LinkedIn-Profil von Peter unten ebenfalls in den Shownotes. Und wir haben eine neue Funktion. Ihr könnt uns jetzt auch eine Sprachnachricht hinterlassen. Dafür müsst ihr euch nirgends registrieren. Klickt einfach unten auf den Link. Da landet ihr bei dem Dienst Speakpipe. Da könnt ihr mir bis zu einer Minute eine kurze Nachricht dalassen. Und dann werde ich das natürlich in einer der nächsten Folgen auch gerne beantworten. Und wenn ihr möchtet, kann ich die Frage auch gerne in der Folge direkt natürlich mit einspielen. Peter, ich danke dir für deine Zeit. War ein ganz fabelhaftes Interview. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg mit Macro Factory, Macro IIS. Und vielleicht hören wir uns das nächste Mal ja auch wieder hier bei uns im Podcast.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Hat mir auch viel Freude und Spaß gemacht. Und ja, dann viel Erfolg auch dir weiterhin und würde mich natürlich freuen, mich weiterhin mit dir ab und an zu unterhalten und war eine tolle Geschichte. Vielen Dank.
Danke auch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.